ARD Sounds.
Grüßi, mein Gast heute ist der Extrembergsteiger Lukas Wörle. Herr Wörle, auf welchen Berg würden Sie niemals steigen?
Das ist spannend, die Frage habe ich noch nie gestellt bekommen. Und ganz spontan würde ich vielleicht sogar den Everest sagen.
Warum? Hat Ihnen erstens noch nie jemand die Frage gestellt, offensichtlich. Nein, und vor allen Dingen, warum der Mount Everest?
Bergsteigen ist für mich Abenteuer und am Everest ist mir, glaube ich, aktuell zu viel los.
Mhm. Was macht einen Berg für Sie attraktiv, ein Ziel?
Das kann man, glaube ich, nicht verallgemeinern. Und das ist das Schöne an den Bergen, dass sie so vielen Menschen das bieten, was man irgendwie in den Bergen suchen kann. Und das geht von einer Hüttentour, wo man gemeinsam irgendwie oben dann zusammensitzt und eine Brotzeit und ein Bier genießt, bis hin zu den höchsten Bergen der Welt, wo man auch als Profibergsteiger Herausforderungen finden kann oder wie einen Spielplatz finden kann, wo man sich immer wieder testet.
Aber Sie sagen ja Abenteuer. Also es muss ein Abenteuer für Sie bieten, um interessant zu sein.
Nicht immer. Ich kann ja auch einfach mit Freunden auf eine Hütte gehen und die Berge genießen auf eine Tour, wo ich weiß, dass ich da ganz sicher auch oben ankommen werde, was jetzt kein großes Abenteuer ist, aber vielleicht ein schöner Abend gemeinsam.
Und bei Mount Everest gibt es das nicht, weil es zu einfach oder weil Ihre Freunde sind nicht da oder?
Na, zu einfach. Der Everest ist bis heute ein schwerer Berg, gerade wenn ich ihn ohne Sauerstoff probiere. Und das ist, glaube ich, das, was viele nicht wissen, auch diesen Unterschied mit und ohne Sauerstoff bergsteigen zu gehen. Aber trotzdem mittlerweile von zwei Seiten sogar sehr frequentiert ist, gerade im Sommer im Frühjahr, wo die Hauptbesteigungszeit ist. Und für mich sind Berge doch auch ein Stück einfach Einsamkeit und auch Abenteuer ist halt so diese, so wie letztes Jahr eine Erstbesteigung zu machen, irgendwie ins Einsame vorzustoßen.
Reden wir nachher auch noch drüber. Sie haben ein Buch geschrieben, über das wir natürlich auch noch sprechen, das wir thematisieren in dieser Stunde noch, Gratwanderung heißt es. Wenn Sie schreiben, da drin über Berge und Bergsteigen, fand ich, das liest sich teilweise wie eine riesige Quälerei. Wie eine existenzielle Bedrohung, die Sie da erleben immer wieder. Gerade in der sogenannten Todeszone über 7000 Metern. Wo ich mir gedacht habe, boah, wenn jeder Schritt wehtut, wenn jeder Atemzug so sticht, warum macht man das?
Das ist zum Teil tatsächlich sicher so. Und ich glaube, dass Berge einem die Möglichkeit bieten, sich selbst besser kennenzulernen und schon auch kennenzulernen, was man imstande ist zu leisten. Und auch wie ich es im Buch dann schilder, an diesem Tag am 15. Juli war für mich jeder Schritt über 7000 Meter ein schwerer Schritt in eine neue Höhe, die ich vorher noch nie erreicht hatte. Und da zu sehen, was passiert da, wie fühle ich mich da, wie schnell kann ich mich da bewegen, ist auf der einen Seite sicher sehr, sehr anstrengend und vielleicht mag man es als Quälerei bezeichnen, auf der anderen Seite eben auch dieses Abenteuer zu sehen, zu schauen und super spannend.
Welche Rolle spielt Angst da für Sie?
Eine große Rolle, weil ich glaube, dass Angst eine essentielle Komponente ist, einen wieder Leben zurückzubringen. Und da muss man dann halt immer wieder hinterfragen, woher kommt diese Angst? Ist die rational erklärbar? Sind da objektive Gefahren? Bin ich tatsächlich in Gefahr? Und auch das gibt es manchmal, gibt es Tage, wo man vielleicht Angst hat, die so aus dem Bauch raus entsteht, die man vielleicht auch über den Tag verliert. Und manchmal gibt es auch Tage, dass man Angst rational nicht erklären kann und die auch nicht verschwindet, wo ich das mittlerweile auch toleriere und auch dann umdrehe.
Aber wenn die Angst dann tatsächlich mal besiegt ist und man bestenfalls nicht umgedreht ist, sondern es geschafft hat, irgendwas geschafft hat, dann wird es wahrscheinlich relativ leicht langweilig, oder? Dann braucht es einen neuen Kick, einen neuen Thrill und dann muss es doch immer wieder schneller, höher, weiter werden.
Das mag für den einen oder anderen Bergsteiger vielleicht so sein. Vielleicht stehen auch manche Bergsteiger unter diesem Druck. Ich bin einer der wenigen, die vom Bergsteigen auch leben können und dürfen. Das ist ein Privileg. Und je nachdem, wie man sich da, glaube ich, definiert, gibt es auch diesen Druck, noch schneller zu sein wie davor und vielleicht nochmal einen neuen Rekord zu schaffen. Das ist aber was ich ja nie oder dem ich nie hinterhergejagt bin. Und da ist für mich auch Bergsteigen nicht reine Leistung, sondern gerade große Expeditionen ist ja was, wo nicht nur vom Bergsteigen leben, wenn ich mir anschaue, ich bin 2 Monate unterwegs und zähle jetzt einfach mal die Tage zusammen, die ich da tatsächlich bergsteige, ist ja der Großteil der Tage verbringe ich da anderweitig mit Warten oder in irgendwelchen Städten, darf neue Kulturen, Kulinarik kennenlernen und dieses Gesamtpaket, das ist was, was mich wahnsinnig reizt.
Wenn wir über Gefühle sprechen beim Bergsteigen selbst und auch außenrum, welche Gefühle haben Sie heute, wenn Sie den Menschen treffen, dem Sie da das Leben gerettet haben vor 3 Jahren in über 8000 Metern Höhe? Sie haben sich ja 2-3 Mal getroffen in der Zwischenzeit, glaube ich.
Ja, der Murtaza, so heißt der Mann, lebt in Satpara, das ist in der Nähe von Skardu. Alle großen Expeditionen im Norden Pakistans starten praktisch aus Skardu. Und wenn ich vor Ort bin, und das ist seit 2022, bin ich jedes Jahr in Pakistan und werde auch dieses Jahr wieder nach Pakistan reisen, nutze ich die Gelegenheit, um ihn und mittlerweile auch seine Familie, die ich kennenlernen durfte, zu besuchen. Und es ist immer wieder ein schönes Gefühl, weil einem da so bewusst wird, was dieser Tag für diese Familie bedeutet und da tatsächlich für die Familie, weil in Pakistan halt oft der Mann dafür verantwortlich ist, eine ganze Familie zu ernähren und da eben zu sehen, dass es denen gut geht, dass sie sich jetzt gerade dabei sind, eine neue Perspektive zu arbeiten, ist was unglaublich Schönes. Und auf der anderen Seite, und das ist was, was ich mir wünsche, ist, dass er irgendwann versteht, dass er mir nichts schuldet.
1:1, der Talk auf Bayern 2 und in ARD Sounds. Stefan Parisius im Gespräch mit Lukas Wörle, gründete als Jugendlicher einen Basketballverein.
Was gibt's für Gemeinsamkeiten zwischen Basketball und Bergsteigen, außer dass beides mit B anfängt?
Tatsächlich relativ wenig. Es ist so, dass man vielleicht manchmal einfach gern das hat, was man nicht haben kann. Ich bin in den Bergen aufgewachsen und Berge sind was für, oder ist so eine Konstante in meinem Leben, die haben mich immer begleitet und bin auch sehr dankbar, dass ich über meinen Dad, der als Bergführer gearbeitet hat, diesen natürlichen Umgang mit Bergen lernen durfte und habe dann aber auf DSF eine 30-minütige Sendung, die hieß, glaube ich, NBA Insight gesehen und dachte mir als kleines Kind, ich muss unbedingt Basketball spielen.
DSF war das deutsche Sportfernsehen, genau, da musste ich kurz drüber nachdenken, ganz genau.
Ich glaube, das ist mittlerweile Sport 1 und ich glaube, die Sendung hieß NBA Insight, aber ich bin mir auch nicht ganz sicher. Das hat mich auf jeden Fall sehr fasziniert und ich habe dann meinen Bruder dazu genötigt, dass wir gemeinsam zum Bauern gegangen sind, der gegenüber war und der hatte so auf, keine Ahnung, 3 Meter eine Heuklappe und immer wenn wir die Heuklappe mit dem Ball getroffen haben, das war sozusagen ein Korb.
Jetzt muss man aber dazu sagen, dass Sie nicht die ganz klassische Basketballfigur haben. Also Dirk Nowitzki schaut über Sie drüber.
Der schaut weit über mich drüber. Ich bin tatsächlich nur 1,68 groß, okay, und hatte lange eben den Traum, auch professionell Basketball zu spielen. Ich glaube, ich war nie ein schlechter Basketballspieler. Aber
gibt es Profis mit 1,68?
Weniger, aber das gibt es ja.
Gibt's schon, okay.
Und das soll auch keine Ausrede jetzt sein. Ich glaube, mit einer gewissen Größe tut man sich natürlich leichter, aber es haben andere bewiesen, dass es möglich ist, mit 1,68 auch in der höchsten Liga der Welt zu spielen. Ich habe das nicht geschafft und ja, musste das irgendwann dann auch einsehen, aber wäre für mich eine schöne Reise und unter anderem, weil es eben bei uns keine Infrastruktur gab für Basketball, dachte ich mir, dann müssen wir die halt selber schaffen und so kam dann die Idee, wo ich mit 16 Jahren meine Eltern, meinen Sportlehrer und auch meinen Bruder überredet habe, dass wir gemeinsam den ersten Basketballverein Reutes eröffnen.
Das war eben in der Gegend von Reute in Österreich, wo die Mutter, glaube ich, im Dorfladen betreibt?
Gerade noch, es sind jetzt die letzten Tage, bevor das an jemand anderen übergeht, ist eine traurige Geschichte, weil mein Vater am 21. Dezember leider verstorben ist.
Und dadurch jetzt der Laden nicht mehr gehalten werden kann, oder?
Man muss sich vorstellen, dass halt also das war sehr plötzlich und mein Dad ist am 17. Dezember in Rente gegangen und am 21. Dezember verstorben. Mhm. Und ja, ganz viele Ziele, die man sich da gemeinsam gesetzt hat, man glaube ich neu definieren muss und in der Phase jetzt auch die Entscheidung gefallen ist, den Laden weiterzugeben, um sich ja neu zu orientieren und neue Dinge anzugehen.
Wie gut, dass Sie den Vater noch dabei hatten in Pakistan. Der war ja auf dieser Tour, als Sie da als Lebensretter unterwegs waren, stand er mit unten im Basecamp, ne?
Ich bin unglaublich dankbar, weil es mein Dad schon auch eine große Inspirationsquelle war, überhaupt das zu tun, was ich heute tue. Er war 1989 und 1991 auf 2 Expeditionen in Nepal.
Da waren Sie noch nicht auf der Welt?
Da war ich noch nicht auf der Welt. 1993 wollte dann Nanga Parbat fahren, der in Pakistan ist, einer der 8000er.
Ach, dann haben Sie durch Ihre Geburt sozusagen seine Bergtour ruiniert.
Ich habe die Pläne vereitelt. Okay. Und dann aber 30 Jahre später die Möglichkeit geboten, dass er das erleben darf, was er 1993 für mich sozusagen nicht getan hat. Wow. Und ja, da jetzt auf diese Reise zurückzuschauen, auf diese vielen tollen, sehr intensiven Momente, auch in meinem Alter jetzt nochmal 8 Wochen lang mit seinem Vater 24/7 verbringen zu dürfen, ist was, wo ich damals schon dankbar war, und jetzt nach dem Tod meines Vaters bin ich noch sehr viel dankbarer für
das Ganze. Dem haben Sie ja auch Ihr Buch gewidmet, die Gratwanderung, mit sehr eindringlichen Worten. Nach der Matura, Österreich, Abitur, sind Sie dann wie nach München gekommen?
Also wir hatten einen Basketballverein gegründet, wer aber nach einer guten Basketballinfrastruktur sucht, der landet dann ganz schnell wieder in München. Und so war für mich klar, dass ich nach dem Abitur oder nach der Matura eben in Österreich nach München gehen will, und bin dann mit 18 nach einer Interrail-Reise nach München gezogen.
Mhm. Das mit dem Sportstudium war es dann aber irgendwie nicht, weil das haben Sie dann auch wieder relativ schnell aufgegeben.
Sport hat mich, wenn es einen roten Faden in meinem Leben gibt, dann ist es wahrscheinlich Sport. Ich fand das Sportstudium sehr, sehr interessant, habe tatsächlich aber nie ein zweites Fach dazu gemacht, habe Sport auf Lehramt studiert und habe ja mein ganzes Leben in München, glaube ich, dem Basketball gewidmet, dann noch bei der Internationalen Basketballakademie München gearbeitet und ja nach meiner Spielerkarriere Jugendnationalspieler betreut. War es eine sehr schöne und eine sehr spannende Zeit, die ich auch nicht vermissen möchte.
Also gab es dann irgendeine andere Perspektive überhaupt, oder mit welchen Gefühlen sind Sie dann wieder zurückgegangen nach Österreich, als das dann mit dem Basketball sich zerschlagen hat, sich das mit dem Sportstudium, das war es dann eben auch nicht?
Die Perspektive für mich war tatsächlich, wieder Zeit zu finden und mich tatsächlich zu erholen, weil ich ganz lange Zeit davon ausgegangen bin, dass man Dinge nur genug wollen muss, um sie auch zu erreichen, ohne mir selbst dabei mehr zuzuhören. Und nachdem ich dann noch zweimal in Ohnmacht gefallen bin, wo mich die Rettung holen musste, dachte ich mir dann, das, was mir mein Umfeld schon lange gesagt hatte, dass das nicht normal ist, das ist mir da wie Schuppen von den Augen gefallen, und bin dann dahin zurückgegangen, wo ich mich schon immer frei fühle, wo ich mich wohlfühle, und das ist in den Bergen, und bin dann sehr plötzlich von München wieder zurück in die Heimat, in den Bezirk heute.
Im Buch schreiben Sie vom pfeifischen Drüsenfieber.
Das war der Auslöser, einen Paraglide-Schein zu machen tatsächlich.
Aha.
Und ich bin in meinem Leben bis heute gewohnt, dass ich diesen Luxus habe, dass ich mich einfach bewegen kann, und es gab diese eine Zeit, wo mir das genommen wurde, und das war, wo ich pfeifisches Drüsenfieber hatte. Und das war für mich ungewohnt, einfach mal 6 Wochen daheim zu sein, was auch eine große Unzufriedenheit in mir hervorgerufen hat. Und saß dann mit einem Freund bei einem Café draußen auf der Terrasse, und es war unglaublich schönes Wetter. Und er meinte dann, er geht jetzt zum Fliegen. Und dann, vielleicht ein bisschen naiver Gedanke, aber damals dachte ich mir, okay, ich kann jetzt nicht laufen, ich kann nicht klettern, aber einfach in einem Sitz sitzen und durch die Luft segeln, das könnte ich sogar jetzt auch. Und habe mich dann zum Gleitschirmkurs angemeldet, eigentlich mit der Perspektive, dass, wenn ich mal krank bin, ich trotzdem draußen sein kann und die Berge halt aus einer anderen Perspektive erleben.
Sie beschreiben das so toll, dass das eigentlich das totale Gegenereignis ist zu dem Bergsteigen. Also so diese Schwerelosigkeit, diese Leichtigkeit, verglichen damit, dass man ja sich und das Gepäck erstmal raufschleppen muss. Was ist die Belohnung, das Raufgehen oder das Runterfliegen?
Ich genieße tatsächlich beides, weil es hat ein bisschen gedauert, zu verstehen, welches Potenzial dieses Gleitschirmfliegen gerade in Kombination mit Bergsteigen bietet. Und ich habe auch da verstanden, dass, und mittlerweile ist es nicht so, dass, wenn ich krank bin, dass ich Gleitschirmfliegen gehe, weil es ein Sport ist, der, und auch das war für mich neu, nicht von Athletik lebt, sondern von einer hohen Konzentration, von sehr viel Know-how tatsächlich auch, zu wissen, gerade wenn man thermisch fliegt, zu wissen, wo geht Thermik ab, sind die Bedingungen gut genug, fliegen zu können. Luft ist ja was man fühlen kann, aber nicht sehen. Und dann mit diesem Equipment, was jetzt immer leichter geworden ist, ich habe Schirme daheim, die 1 Kilogramm nur wiegen, hat sich dann diese Perspektive geboten, Berge raufzuklettern und das nötige Übel, das Absteigen zu einem...
Das Absteigen, das nötige Übel? Ja, wenn man es vergleicht mit runterfliegen wahrscheinlich schon, ja.
Ja, also ein Gipfel ist ja immer nur der halbe Weg, ja. Aber... Der Gipfel ist ja immer, oder sagt immer so, der Gipfel ist so das Ziel. Und für mich ist abwärts oder wieder zurückzugehen schon was, wo ich deutlich lieber fliege, wie zu Fuß unterwegs bin.
Wovon haben Sie gelebt die ersten Jahre, als Sie wieder zurück in Österreich waren? Also bevor Sie Bergsteiger-Profi geworden sind und inzwischen davon leben können, wie Sie sagen.
Ich habe in einer Bäckerei gearbeitet, habe Semmeln verkauft von 6 bis um 12.30 Uhr, glaube ich, war das. Und war dann den ganzen Nachmittag in den Bergen unterwegs. Mhm. Habe mich da mental auch ein bisschen erholt, war total dankbar, was zu machen, wo ich nicht mehr diese ganz große Verantwortung tragen muss, wo ich auch nie daheim bin. Ich war in der Zeit, wo ich in München war, praktisch nie in meiner Wohnung, immer unterwegs und habe mich da erholen können, bis ich dann den Ehrgeiz auch entwickelt habe. Und es hat sich dann ergeben, dass ich den Hervis in Reutte, das ist ein Sportladen, als Geschäftsführer genommen hatte mit 12 Mitarbeitern.
Und dann ging es in Richtung Professionalität. Was, Herr Wörde, können Manager von Bergsteigern lernen?
Ganz, ganz viel, glaube ich. Für mich spiegelt Bergsteigen oft auch das Alltägliche und auch das Berufsleben wider. Oft aber mit einer viel höheren Konsequenz, wie wir es im normalen Leben gewohnt sind. Beim Bergsteigen werden manchmal oder auch oft Fehler mit dem Leben bezahlt und da gibt es für mich ja doch einige Themen, die super spannend sind und die man ja da ummünzen und ableiten kann.
Und das transportiert Sie eben mit einer Consulting-Firma, die Sie zusammen mit Ihrem Bruder haben, wo Sie also Vorträge halten, Keynotes, Manager, aber auch, glaube ich, in Einzelcoachings betreuen und begleiten und die das offensichtlich gerne aufnehmen. Wie würden Sie denn die Symbiose und die Rollenverteilung mit Ihrem Bruder beschreiben, mit dem Sie diese Firma zusammen haben?
Mein Bruder ist definitiv das absolute Gegenteil von mir. Wir schauen uns sehr, sehr
ähnlich. Basketballspieler.
Der hat auch Basketball gespielt. Zum Teil sicher auch, weil ich ihn dazu genötigt hatte, weil ich ja gerade in der Zeit, wo es noch keinen Basketballverein gab, einen Gegner brauchte. Aber ich würde sagen, ich bin so der Kreative, Kommunikative. Bin schon auch jemand, der sich auch auf einer Bühne wohlfühlt und in den Medien wohlfühlt. Und der Vincent spiegelt das Ganze hinter der Kamera wieder. Er ist sehr, sehr organisiert. Mhm. Und ich glaube, gemeinsam sind wir da ein super Team.
Also die eine Einnahmequelle ist diese Consulting-Firma, die andere natürlich auch Sponsoren, das ist klar. Das bringt mit sich, dass man ja die tolle Ausrüstung, die man gestellt bekommt, auch herzeigen muss. Das bringt mit sich, dass man viel Reichweite braucht in Social Media. Sind Sie ein Bergfluencer?
Oh, definitiv nicht. Ich glaube, wenn es eine Sache gibt, wo wir tatsächlich nicht so toll sind, dann ist es im Social Media, sind da in klassischen Medien deutlich stärker vertreten.
Aber sie müssen es ja eigentlich machen, oder? Weil ich meine, die Sponsoren, die wollen ja was, die wollen eine Gegenleistung haben. Also die brauchen ja eine Reichweite, die brauchen ja irgendwelche Kontakte. Vermutlich müssen sie ja auch irgendwie an diesem Instagram-Tourismus beteiligt sein, den sie eigentlich teilweise auch kritisieren.
Ich glaube, dass wir logischerweise, da geht es um Partnerschaften. Wir haben uns spezialisiert auf Geschichten. Deswegen bin ich auch jemand, der nicht von 10 Sekunden Social Media Clips lebt, wo einer krasser sein muss wie der nächste, und sondern wir bewusst ein Publikum suchen. Ein Publikum, was sich Zeit nimmt, diese Abenteuer und diese Geschichten, die ich da erleben darf, die mein Bruder als Filmemacher mit aufnimmt, zu erzählen.
Aber diese anderen Situationen und Verträge und Sponsoren gibt es ja auch, die dann vermutlich auch nur zahlen, wenn ein Ziel auch erreicht wurde, wenn der Gipfel gerissen wurde und wenn es, keine Ahnung, so und so viele Likes etc. gab. Also das ist wahrscheinlich viel handelsüblicher, oder?
Die mag es geben. Auch wir haben die Angebote bekommen, dass man eine Gipfelprämie nochmal bezahlt oder jede Woche ein neues Produkt bewirbt, was ich nicht so authentisch finde. Und ja, auch irgendwelche Prämien für Leistungen in den Bergen zu bezahlen, ist was ich kategorisch ablehne. Weil ich glaube, dass es das, was im Bergsteigen so wichtig ist, nämlich Risikomanagement, am Ende des Tages beeinflusst. Weil wenn ich mir denke, ich bekomme jetzt da zusätzlich nochmal was bezahlt, dann überlege ich vielleicht zweimal. Und klar, das möchte ich in gewissen Situationen nicht und vor dem schütze ich mich einfach direkt.
Aber so funktioniert es auf alle Fälle, die Kosten auch zu decken. Weil, wie viel kostet jetzt, wenn Sie nach Pakistan fahren, wie Sie gerade erzählt haben, 2 Monate, was kostet Sie da so eine Expedition?
Das ist was, wo ganz viele diese ganz großen Nummern von kommerziellen Expeditionen am Everest im Kopf haben, die dann 100, 150.000 Euro kosten. Hm. Und ist jetzt so eine klassische 8.000er Expedition, wie wir es in Pakistan machen, liegt ungefähr zwischen 8.000 und 10.000 Euro.
Aber das Haustür, heißt, Haustür. Haustür, Haustür. Aber das ist dann kein Full-Service-Paket, wie es die am Mount Everest haben, sondern da machen sie die ganze Vorbereitung selbst, die ganze Logistik selbst und so weiter. Ne? Wie viel Zeit bereiten sie sowas dann vor?
Das ist was in den letzten Jahren leichter geworden ist über diese Erfahrung, die man mitbringt und auch die Kontakte, die man vor Ort über die Jahre schafft zu knüpfen. Die erste Expedition habe ich ein ganzes Jahr lang geplant. Mittlerweile schaffen wir das Ganze ungefähr 6 Monate vorher, fangen wir an, dann tatsächlich auch diese ganze Logistik aufzustellen.
Und wie viel kommt von dem Geld dann bei denen an, die die Knochenarbeit da machen und die als Träger Eben zum Beispiel, wie viel hat der Mensch, den Sie gerettet haben, dem Sie das Leben gerettet haben, der so ein Hochträger war, ein Einheimischer, was hat der verdient, was verdienen die?
Das kann ich tatsächlich schwierig beziffern. Ich habe noch nie mit Höhenträgern zusammengearbeitet. Für uns ist es so, dass wir 100% des Geldes oder 100% der Expeditionskosten abzüglich der internationalen Flüge das Geld, was nach Pakistan geht und auch in Pakistan bleibt, weil wir nur mit Partnern vor Ort zusammenarbeiten und da keine nepalesische oder auch westliche Agentur zwischengeschaltet ist.
Aber man liest ja immer wieder von relativ prekären Situationen, in denen speziell dann Sherpas, die gibt es in Pakistan nicht, die sind in Nepal dann in erster Linie, die sind ja nicht sozial irgendwie groß abgesichert oder so. Ne? Also das ist ja schon was, die müssen das machen, müssen sich diesen Risiken einfach aussetzen, um ihre Familien durchzubringen.
Definitiv, man muss sich vorstellen, das sind Regionen, wo es im Winter unglaublich schwer ist, Jobs zu finden, weil wahnsinnig viel Schnee liegt. Es ist allgemein einfach fast eine unwirkliche Welt, die auch sehr getroffen ist von Umwelteinflüssen, auch dieser sandige Boden, wenn starke Regenfälle sind, wo die ganzen Straßen zerstört werden, wo immer wieder neu auch aufgebaut werden muss, wo dann am Ende des Tages schon auch bei den ganzen Trägern und so der Druck da ist, dass sie in den Sommermonaten das Budget für das ganze Jahr sozusagen arbeiten. Und zusätzlich, das ist was, oder zum Teil diese Menschen erst dann bezahlt werden, wenn sie 100% ihres Jobs tatsächlich erledigen. Das heißt, die haben auch den Druck oder den Zwang dann, dass sie Dinge tun müssen, die sie vielleicht nicht tun würden, wenn das eben vernünftiger läuft. Und die Verantwortung, glaube ich, bringt man mit, dass jemand, der dahin fährt, dass man genau auf solche Sachen achtet, um ja die Umstände für die Menschen, die eh schon sehr wenig haben, einfach besser zu machen.
Deswegen fand ich so schön, als Sie geschrieben haben, an einer Stelle, heute war für uns ein Feiertag, deswegen haben wir keine Träger mit dabei und kein anderes bei, sondern haben alles selbst getragen, weil die tragen oft 20 Kilo und euch bleiben 4, 5, 6?
Ja, zum Teil tragen Leute gar nichts. Ja.
Die Idee war, den Broad Peak, das ist ein 8000er in Pakistan, zu besteigen und dann eben mit dem Gleitschirm runterzufliegen. Und das war diese Zwei-Monats-Geschichte, von der Sie vorhin schon kurz erzählt haben. Wie lange waren Sie schon da in dem Basecamp, bevor es zum Gipfel ging in die Todeszone?
In dem Jahr sind wir Mitte Juni angereist. Am 15. Juli war ein Gipfelversuch, also knapp 4 Wochen.
Und der erste Gipfelversuch war sowieso nichts, weil da mussten sie wieder umkehren. Und dann kam es irgendwann mal zu dem zweiten. Dieses Basecamp, wo sie da dann sind, längere Zeit, auf welcher Höhe ist es?
Auf 4800 Metern ist es.
Und ab welcher Höhe kann man sich nicht mehr akklimatisieren? Hilft auch kein kurzes Hoch- und Runtergehen mehr?
Das ist schwierig. Es kommt auch immer auf die Berge drauf an, wie hoch man sich akklimatisiert. Gerade am Everest akklimatisieren sich die Leute eben bis 8000 Meter. Der Everest ist 8800 Meter hoch. Grundsätzlich ist es so, dass ab einer gewissen Höhe, und das mag so bei 7500 Metern beginnen, der Körper einfach dauerhaft nicht mehr überleben könnte.
Das heißt, da haben Sie dann Vorfeld, bevor es dann ganz auf den Gipfel ging oder gehen sollte, immer wieder mal kurz reingeschmeckt in diese, wie Sie es nennen, Todeszone und sind dann zu zweit hochgegangen am Ende.
Also tatsächlich jetzt klassisch für einen, unter Anführungsstrichen, kleinen 8000er wie den Broad Peak, ist es so, dass man einmal vom Basecamp auf 4,8 auf 6000 Meter ungefähr geht und wieder retour, einmal auf 7000 Meter und wieder retour und dann in dem dritten Versuch gut genug akklimatisiert ist, um den Gipfel zu probieren. Wir haben das ähnlich gemacht und ich bin dann gemeinsam mit dem Huria, einem Rumänen, am 15. Juli um 2 Uhr nachts auf 7000 Metern gestartet und Richtung Gipfel unterwegs gewesen.
Ich bin ein Stadtkind. Deswegen, als ich dann gelesen habe, dass Sie sich von dem Wegbegleiter da dann getrennt haben, da war es auch fast noch dunkel, glaube ich, weil Sie haben gesagt, mitten in der Nacht losgelaufen. Das konnte ich eigentlich erstmal kaum verstehen. Wie kam es, dass Sie dann nicht zu zweit weitergehen?
Ich war in dem Jahr eigentlich alleine am Broad Peak. Also meine Familie war mit dabei. Wir waren gemeinsam am Pastore Peak. Das ist so ein 6000er, der vorgelagert ist. Und das Ziel war ja immer, mit dem Gleitschirm runterzufliegen. Und ich hätte mir auch nicht vorstellen können, ein Familienmitglied da oben stehen zu lassen. Und von dem her war die Tour gemeinsam mit dem Huria zu machen eine spontane, strategische Entscheidung, weil du einfach dir ganz viel sparst an Gewicht, weil du nur ein Zelt tragen musst, nur einen Kocher. Und wir hatten uns da im Basecamp gut verstanden. Und es war aber von vornherein auch geklärt, dass, wenn sich die Gelegenheit ergibt, ich eben gerne runterfliegen muss und wir uns da jetzt auch nicht zu 100% sozusagen aneinander gebunden gefühlt haben.
So, und dann war es aber so, dass er sich offenbar fitter gefühlt hat als Sie und dann vorausgegangen ist.
Genau, ich wollte nochmal, das war auf 7800 Metern in diesem Col, bevor es auf den Gipfelgrat geht, wollte ich noch mal kurz was essen und was trinken. Dem Huria war kalt und er ist dann weitergegangen.
Mein Gott, ihm war kalt. Es hat wie viel?
Ich schätze, das hat so minus 10, ja, minus 15 Grad gehabt. Aber
kann
schon
auch mal kalt sein.
Ja, auf, ja, also ich vermutlich so 50 km/h Wind.
Es ging Ihnen ja nicht gut da dann im Hochgehen. Also Sie haben ja auch gesagt, ich kann nicht mehr. Sie wollten, wie Sie sagen, was essen, was trinken. Und das ist eben dann eine der Szenen, die Sie in dem Buch Gratwanderung so eindringlich beschreiben. Wie es dann ist, jeder Atemzug schmerzt, jeder Schritt sticht. Ich glaube, Sie haben dann immer 3 Atemzüge für einen Schritt als Rhythmus teilweise noch gehabt.
Ja, man probiert dann Rhythmus zu finden. Es ist zum Teil gar nicht so leicht, je nachdem, wie steil es ist. Gerade wenn es jetzt mal eine steilere Stufe ist, wo man irgendwie 3-4 schnelle Schritte machen muss, ist es schwierig, dann einen Rhythmus zu finden, den man konstant beibehalten kann. Und da muss man das Ganze schon immer auch in Verhältnis setzen, weil über 7000 Meter ist es halt einfach wahnsinnig hart, sich selbst fortzubewegen. Es ist ganz schwierig, glaube ich, sich das vorzustellen, wenn man das selbst nicht erlebt hat. Trotzdem war es so, dass ich am 15. Juli verhältnismäßig schnell unterwegs war und ich mich auch verhältnismäßig gut gefühlt habe, tatsächlich. Und das schon auch was war, wo ich dann zum allerersten Mal die 8000er-Marke überschritten habe, das eigentlich ein super glückliches Gefühl war, weil jeden Schritt, den ich an dem Tag gemacht habe, war ein Schritt für mich in eine neue Höhe. Und die Höhe zu vertragen ist nichts, was jetzt rein mit dem Fitnesszustand zu tun hat, sondern zum Teil Tagesverfassung, zum Teil auch Veranlagung einfach ist. Und da das erste Mal auf 8000 Metern zu stehen, mich verhältnismäßig eben gut zu fühlen und auch noch schnell unterwegs zu sein, war schon ein tolles Gefühl.
Aber immer noch unterhalb des Gipfels, 40 Meter oder so haben, glaube ich, Höhenmeter, haben, glaube ich, noch gefühlt. Und man ist wahrscheinlich so fokussiert, denke ich mir dann eben immer auf die nächste, ja, Aktion, auf die nächste Fortbewegung, dass ich mich gefragt habe, wie haben Sie dann überhaupt bemerkt eigentlich, dass da einer im Schnee lag? Der lag ja auch nicht ganz oben drauf, sondern wie ging das?
Ja, man muss sich vorstellen, dass der Gipfel gerade am Broad Peak ist nicht wahnsinnig breit. Und ein menschlicher Körper, der da quer drüber liegt, ist was, was man schwer übersehen kann. Und der Muttersaal lag hinter so einer Schneekuppe, war aber schon deutlich zu erkennen. Und war aber für mich auch erst was, wo ich dachte, dass das eine Leiche ist.
Mhm. Das überprüft man dann erstmal. War überhaupt Nachdenken da noch? Also Sie sehen da einen Körper liegen. Greift dann Nachdenken oder ist dann einfach Tun?
Also man muss, glaube ich, diese Höhe versuchen zu verstehen. Alles da oben passiert langsamer. Alles, was man tut, ist sehr viel intuitiver, wie jetzt hier auf 500 Metern in München. Ich meine, dann den Körper liegen zu sehen, ist ein komisches, vielleicht auch beklemmendes Gefühl. Dann festzustellen, dass der Mann noch lebt, ist dann einerseits eine Erleichterung und andererseits schon auch ein Schock, wenn einem bewusst ist, in was für einer Situation man sich da befindet.
Ja, weil die Situation war ja die, nun waren Sie völlig allein, hatten zwar ein Funkgerät, mit dem Sie runterrufen konnten, aber es ist ja keine Hauptverkehrsstraße, also da konnte keiner eben mal schnell hochkommen. Also wer jemals versucht hat, auch nur jemanden umzubetten, der ohnmächtig ist oder der nicht mithelfen kann, weiß, was das für eine wahnsinnige körperliche Herausforderung ist, den dann einen Berg runterzubekommen.
Ja, das war was, wo ich mich dann in den Stunden danach dieser Aufgabe eben gewidmet habe, was unglaublich viel Kraft und auch Zeit gekostet hat, vor allem die ersten 200 Meter, wo vielleicht auch viel Glück mit dabei war, dass ab 7800 Metern dieses Gelände halt deutlich leichter wird. Das sind so 50 Grad steile Wände, wo auch Fixseile verlegt waren, wo wir den Muttersaal eben ins Fixseil einklipsen konnten und dann noch den Berg runterrutschen lassen konnten.
Ja, aber da ist er ja auch mal ausgerutscht, also das ging ja auch nicht mehr gut.
Das war vorher in der steilen Passage, wo ich ihn abgeseilt habe, wo mir das Seil durch die Finger gerutscht ist.
Wie viel ist der da nochmal runtergefallen?
Das war nicht so weit, der ist da vielleicht 2 Meter oder sowas in so einer Zwischensicherung gerauscht.
Aber Sie dachten, das war's?
Der Kopf ist da so in den Nacken geschnalzt und weil man muss sich vorstellen, das ist so dieser Körper hat jetzt auch nicht die Spannung, die jetzt jemand hätte, den man normal abseilt und den Kopf da so zu sehen, wie er nach hinten schnalzt, da dachte ich mir, dass er das nicht überlebt.
Wie viele Stunden hat es gedauert, bis Sie dann von unten Unterstützung bekommen haben?
Es waren so knapp 10 Stunden.
Die Sie mit ihm unterwegs allein
waren? Genau. Und von 8 bis 7800 Metern war ich allein unterwegs. Das war auch die größte Anstrengung und auch das technisch schwierigste Gelände. Und dann ab 7800 Metern gemeinsam mit einem amerikanischen Freund, wo wir einerseits dann auch Medikamente gegen Höhenkrankheit hatten, die er dabei hatte, und auch eine Sauerstoffflasche entwenden konnten, die uns in der Folge gemeinsam mit dem leichteren Gelände
entwenden konnten. Also Sie kamen dann an jemanden vorbei, der hatte für eine andere Expedition dort Sauerstoffflaschen liegen. Den haben Sie gebeten, dass er ihnen, nicht ihnen, sondern dem Schwerverletzten, der mit dem Tod gerungen hat, Sauerstoff gibt und der hat es abgelehnt?
Ja, und es war tatsächlich der Nachbar aus dem Ort Zatpara, wo der Mortaza herkommt.
Okay, das wussten die wahrscheinlich nicht in dem Augenblick oder hat er den erkannt?
Nein, das haben wir danach dann erfahren. Und das ist was, wo man im ersten Moment sagen würde, ja, das ist ja unglaublich und das geht gar nicht. Und das war auch meine erste Reaktion mit dem Ergebnis, dass ich da dem halt wirklich ins Gesicht geschrien habe. Und in diesem, während diesem Streitgespräch, was ich mit diesem Pakistani geführt habe, der Dan, der Amerikaner, dann eine der Flaschen eben entwendet hat. Das ist eine, muss man auch sagen, das ist eine Ersatz-Sauerstoffflasche, wovon es dort viele gab. Also wir haben da kein anderes Leben in dem Sinn jetzt gefährdet. Und wenn man dann eben anfängt, über diese ganze Geschichte zu reflektieren, sicher auch was ich jetzt während dieses Buches nochmal ganz viel getan habe und sich diese Situation dieser Menschen bewusst macht, wie wir anfangs auch besprochen haben, dass wenn sie ihren Job zu 100% nicht erfüllen, dass sie eventuell kein Gehalt bekommen und dann eine ganze Familie gefährdet ist, dann lässt dann das vielleicht das Ganze auch nochmal aus einer anderen Perspektive betrachten.
Naja, und es gibt ja auch die Perspektive der Bergsteigergruppe, mit denen er unterwegs war. Ich meine, der hat denen ja geholfen und hat für die ja getragen. Und die waren ja auch verständigt worden, dass der nicht mehr weiter kann offenbar. Aber die haben ihn liegen lassen?
Die haben ihn erstmal liegen lassen und uns dann tatsächlich auch die Hilfe verweigert, weil sie meinten, wir sollen uns da nicht weiter drum scheren und sie nehmen ihn mit, wenn sie auf dem Rückweg vom Gipfel sind. Was mich schon bis heute einerseits verärgert, andererseits man sich halt irgendwie fragt, so was geht den Menschen vor, dass es ihnen einfach, oder ein Gipfel so viel Mehrwert ist oder dass es sie einfach nicht interessiert.
Sie haben die später auch noch im Camp getroffen, ne?
Die haben dann tatsächlich auch eine Gipfelparty noch veranstaltet. Das ist was mich bis heute sauer macht. Man hat sich auch nie bei mir bedankt. Und das Einzige, was sie dann interessiert hat, und diese WhatsApp-Chats zu sehen, die mir der Satpara gezeigt hat, wo sie ihm viel Geld geboten haben, dass die Namen nicht veröffentlicht werden, finde ich ja höchst fragwürdig.
Wie lange haben Sie gebraucht, um sich zu erholen, nach dem, was Sie da erlebt hatten mit dieser Rettung im Juli auf knapp 8000 Metern? Nein, gut 8000 ja sogar, da waren Sie ja drüber, genau.
Während ich auf diesem Gletscher war, habe ich mich nie ganz erholt. Aber gut genug, um ein Wetterfenster, dann das am 27. Juli angekündigt war, mit einem potenziellen Gipfeltag nochmal, oder mich nochmal aufzuraffen und das Ganze nochmal zu probieren.
Wieder hoch. Und dann wieder die Bilder wahrscheinlich automatisch, die sofort kommen, von dem, was damals passiert war, 2 Wochen vorher.
Das ist was ich da gar nicht wirklich realisiert hatte, was da eigentlich wirklich passiert ist. Das hat allgemein eine ganze Zeit gedauert, das wirklich zu verarbeiten, das einzusortieren. Und ja, der 27. Juli an sich ist sicher auch ein Tag, der, bis dahin hatte ich die Ereignisse am Broad Peak als einen Einzelfall abgestempelt, mich nochmal verändert hat.
Der 27. Juli, weil Sie da zufällig sogar gesehen haben, dass Sie haben nicht gesehen, was passiert ist, aber Sie haben den K2 gesehen von Ihrer Tour aus und gesehen, dass da plötzlich in dem Fall war es eine ganze Schlange von Menschen, die da mit Stirnlampen unterwegs waren. Die Stirnlampen eben waren das, was Sie sehen konnten, was mitten in der Nacht da plötzlich ins Stocken kam.
Genau, also man sieht diese Lichterkette am K2, wie sie sich Richtung Gipfel bewegt und der Dan, der mir bei der Rettungsaktion geholfen hat, der Amerikaner und ich waren an diesem 27. Juli ab Mitternacht unterwegs Richtung Gipfel. Und solange es dunkel ist, kann man eben beobachten, was am K2 passiert und wie sich diese Lichterkette von, es waren 200 Menschen, Richtung Gipfel bewegt. Und wie sie dann auf einmal auch ins Stocken kam und dann 10, 15, 20 Minuten, eine halbe Stunde sich nichts mehr weiter bewegt hat.
Und später haben sie auch erfahren, warum.
Genau, ich habe da zum Dan noch gesagt, das ist komisch, das ist nicht normal, da muss was passiert sein. Und man verliert das dann aber auch aus den Augen, wenn sobald die Sonne aufgeht, ist der K2 zu weit weg, um wirklich zu sehen, was da passiert.
Und was war passiert?
Tatsächlich ist auch ein pakistanischer Höhenträger auf 8200 Metern verunglückt oder von einem Eisbrocken getroffen worden. Und in der Folge sind dann 70 Menschen über ihn drüber Richtung Gipfel gestiegen. Und
die gemerkt haben, dass er noch lebt?
Ja, es gibt Drohnenaufnahmen von Servus TV, die dort für Filmaufnahmen waren, die zeigen, wie er sogar probiert, Leute am Fuß festzuhalten und nach Hilfe fleht. Ja, und diese 70 Personen sind dann auch in der Folge über die Leiche wieder zurück ins Tal gestiegen.
Und Sie wussten das ja nicht, Sie haben es ja nur stocken sehen eben. Sie haben es auch nicht zum Gipfel geschafft, aber an dem Tag.
Ne? Naja, das war dann, also die Sonne geht dann auf und man ist dann auch selbst beschäftigt sozusagen und musste auf 7700 oder mussten wir uns eingestehen, dass wir einfach noch zu schwach sind und diesen Gipfel nicht erreichen werden. Und sehr frustriert bin ich dann auch umgedreht Richtung Camp 3, das auf 7000 Metern ist, und habe mich da neben mein Zelt gesetzt. Und eigentlich nicht ein unschöner Moment, so festzustellen, dass das zweite Jahr in Pakistan wieder die Ziele nicht erreicht. 2 Jahre lang habe ich jetzt einen Gleitschirm durch Pakistan getragen, ohne den ich nie ausgepackt habe. Und auch an dem Tag hat der Wetterbericht gesagt, dass es nicht fliegbar ist. Und da dachte ich mir dann irgendwann, das ist komisch, weil es ganz, ganz ruhig war. Und ich habe mir dann eine halbe Stunde Zeit genommen und habe Wolken beobachtet, die in verschiedenen Expositionen und Höhen da zu sehen waren. Und habe da beschlossen, dass der Wetterbericht falsch sein muss.
Ja, gehört auch was dazu.
Ja, und habe dann den Gleitschirm ausgepackt und mir tatsächlich einen Lebenstraum erfüllt. Und bin da einer der ersten Menschen, die auf über 7000 Metern mit einem Gleitschirm gestartet sind. Und durfte da über den Gipfeln des Baltoro, man muss sich vorstellen, am Broad Peak ist dieses Schild, dieses großen 8000ers rechts, der K2, der zweithöchste Berg der Welt. Und dann fast alles, was vor ihm liegt, ist kleiner wie oder tiefer wie diese 7000 Metern, fliegt man diesen ganzen Granitnadeln entgegen.
Wie lange fliegt man da?
Nur 16 Minuten habe ich gebraucht, weil auch, also Gleitschirme durch die dünne Luft sehr viel schneller sinken und auch sehr viel schneller fliegen wie daheim, um von 7000 auf 4800 Metern zu fliegen. Nicht mein längster, aber bei weitem nicht mein längster, aber sicher der eindrucksvollste Flug meines Lebens.
War es dann am Ende doch ein Sieg, obwohl es der Gipfel nicht war?
Also das Fliegen, das ist was ganz Persönliches, das, was mich bis heute bewegt, weil es was ist, wo ich so lange dran gearbeitet habe, diese Frage zu beantworten, ist es für mich möglich, in so großer Höhe mit diesen kleinen Schirmen zu fliegen? Aber am Ende des Tages, diese Rettungsaktion, glaube ich, dass ich da was erreicht habe, was viel größer ist, wie der Gipfel des Broad Peaks sein kann.
Naja, was Sie da alles erreicht haben, das hat sich dann erst so Stück für Stück herausgestellt, als Sie dann wieder zurückkamen in Gegenden, wo es dann auch mal wieder Internet gab oder WLAN, dass man mal wieder Nachrichten auch lesen und schreiben und so weiter konnte und so dieses Feedback bekam, weil die ganze Geschichte hatte sich ja schon rumgesprochen, ja, mehr oder weniger weltweit, sodass Sie jetzt zum Beispiel, Sie waren auf dem Rückweg auch in diesem Luxushotel Serena, wo jetzt gelegentlich mal wieder Herr Vance und die Iranis verhandeln, diese Friedensverhandlungen in Pakistan. Wie passen Sie da als Bergsteiger rein?
Tatsächlich gar nicht. Es war beeindruckend. Ich war noch nie in meinem Leben in so einem tollen Hotel, so ein 5-Sterne-Hotel. Damals, 2023, war der Hotelmanager ein Franke. Und der hatte die Geschichte in der Zeitung gelesen und hatte mir dann auf Instagram geschrieben, dass er sehr beeindruckt ist und uns Familie sozusagen gerne diese Hotelübernachtung zur Verfügung stellt. Mhm. Und ich hatte noch nicht mal eine schöne Hose, unglaublich dreckig. Man muss sich vorstellen, man ist da ungefähr eine Woche lang unterwegs, zurück in Zivilisation, in diesem 5-Sterne-Hotel, in dieser Marmorhalle angekommen, wo ja alle im Anzug unterwegs sind. Ja. Und
Fremdkörper. Ja,
ich habe mich ein bisschen wie ein Fremdkörper gefühlt, aber es war trotzdem ein tolles Erlebnis, wo ich mittlerweile auch, glaube ich, mit zum Lächeln zurückblicke.
Also Sie sehen diese Verhandlungen jedenfalls bestimmt mit anderen Augen, wenn Sie die Bilder da sehen jetzt im Fernsehen. Naja, und der Ruhm, also da waren Sie eingeladen, Sie haben Orden gekriegt, Auszeichnungen in Pakistan, auch in Österreich. Warum haben Sie zunächst mal ein Problem damit gehabt, dass viele Sie als Helden gesehen haben?
Weil es bis heute was ist, was ich komisch finde, dass diese Entscheidung zu helfen glorifiziert wird, wo ich das, was für mich ist, was einfach super selbstverständlich sein sollte, nicht nur am Broad Peak, auch in alltäglichen Situationen, wo ich auch mich jederzeit wieder so entscheiden würde und wo dann das, was es vielleicht schon wirklich besonders macht, das ist diese körperliche Leistung, die ich da an diesem Tag vollbracht habe, wo auch deutlich, also ich hoffe, dass ich nie mehr so einen Erschöpfungszustand spüren muss.
Sie schreiben, Sie wären fast gestorben.
Das war ganz nah an meinem Limit, ja. Und das ist auch weit über dem, was für mich ein vernünftiges Risikomanagement ist. Das ist das, was, glaube ich, sehr, sehr schwer zu verstehen ist, wenn man allein Höhenbergsteigen so schwierig zu erklären ist. Deswegen sehe ich mich selbst da nicht als Held.
Das Bergsteigen hat sich eindeutig verändert, Ihr Bergsteigen durch diese Erfahrung, Sie haben es ja gerade gesagt. Zuletzt eine Erstbesteigung, ist es dann wieder was ganz anderes? Man sagt, okay, es gibt einfach keine ausgetretenen Wege. Ist das mehr Abenteuer, weniger, als zu sagen, okay, es ist irgendwie 10 Höhenmeter mehr oder ein Schwierigkeitsgrad mehr?
Vielleicht ist es so dieses, das hat sich für mich so angefühlt, eine Erstbesteigung zu machen. Bis dato war ich dann immer in diesen 8000ern unterwegs, wo es einfach Vorberichte gibt, wo es definierte Camps gibt. Und da einfach zu starten mit einer Nadel auf Google Maps sozusagen, auf die man sich hinbewegt und in einer Region zu sein, wo wir jetzt auch die ersten TV-Bilder mit nach Hause gebracht haben sozusagen, wo nichts ist, wo man 3 Wochen lang niemanden sieht, außer das Team, was halt da vor Ort ist, fand ich wahnsinnig beeindruckend und schon auch was ganz Besonderes, dann einen Gipfel zu erreichen, weil du, bis du am Gipfel bist, halt einfach nicht weißt, ist es überhaupt möglich, so einen Berg zu besteigen und warum ist er noch nicht bestiegen, ist er zu schwer, kann man ihn nicht besteigen, hat es noch keiner probiert. Ganz, ganz tolles Abenteuer, wo ich glaube, dass es vielleicht auch ein bisschen das widerspiegelt, wo Alpinismus herkommt, wo vor Jahrzehnten Menschen an diese hohen Berge gefahren sind und auf Entdeckungsreise gegangen sind.
Und in diesem Sinn machen sie weiter. Diesmal hat es dann nicht geklappt mit dem Runterfliegen, aber im Himmel raufkommen bis zum Gipfel. Irgendwann mal funktioniert es bestimmt auch in der Kombination. Ich danke Ihnen ganz herzlich für den Besuch. Danke fürs Dasein, Lukas Wörde.
Merci auch.